Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren wöchentlichen Podcast mit zwei ganz grossen Themen. Der Fall Spiess-Häcklin. Das Gericht hat entschieden, wir werden nachher über das diskutieren. Und natürlich unser Running-Thema UKW. Hat die SRG wirklich so viele Hörerinnen und Hörer verloren, wie der Tagesanzeiger geschrieben hat? Hat auch eine kleinere Revolution in den Schweizer Medien ausgelöst. Ich kann eins sagen, Christian Becker ist bei uns Redaktionsleiter von Persönlich.com. Christian, im Gegensatz zum Bund sind wir wirklich ein kleinerer Podcast, haben aber mehr Hörer.
Ja, wir nennen jetzt da keine Zahlen, aber man kann sagen, deutlich mehr Hörer als gewisse Podcasts vom Bund, wo ich glaube, ich habe gelesen, keine 20 Hörer erreichen, oder?
Ja gut, also die Schadenfreude ist relativ gross. Man müsste es dann auch noch überprüfen. Ist eine grosse Geschichte in der NZZ am Sonntag. Aber es zeigt gleich, viele machen Podcasts, aber du musst ja immer dein Publikum finden. Und ich hoffe, wir haben es persönlich gefunden. Fangen wir an beim ersten Thema. Letzten Montag hat eigentlich eine Bombe eingeschlagen. Das Zuger Kantonsgericht hat gesagt, Ringier solle der Frau Spiess-Häcklin 300'000 Franken Schadenersatz zahlen. Das ist der Schaden, den sie haben, aufgrund von der Berichterstattung. Ist das gerechtfertigt?
Ja, das Urteil ist bahnbrechend. Vor allem, weil zum ersten Mal ein Schweizer Gericht den Gewinn aus einzelnen persönlichkeitsverletzenden Artikeln beziffert hat. Eins vorweg, Ringier wird das Urteil anfechten. Aber um was geht es überhaupt? Also im Dezember 2014, also vor etwas mehr als vor 10 Jahren, hat es Zug ein Landammann 4 gegeben und über diese Ereignisse hat der Blick gross berichtet. Im Mittelpunkt von den über 150 Artikeln die damalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Häcklin. 2022 hat dann das Zuger Kantonsgericht festgestellt, dass der Blick mit 4 Artikeln Persönlichkeit von ihr verletzt hat. Und jetzt im Urteil vom Montag ist jetzt der Gewinn berechnet worden, wo Ringier mit dem Bericht soll erzielt haben, also eben 310'000 Franken plus Zinsen und 112'000 Franken Entschädigung. Bevor ich auf andere Meinungen eingehe, ob es gerechtfertigt ist, was haltest du davon?
Ja, das würde heissen, dass jeder Artikel etwa 70'000 Franken Gewinn gegeben hätte. Also das ist ein bisschen unrealistisch. Also ich habe es heute geschrieben in meinem Blog, ich meine, da müssen wir gar keine Medienförderung mehr machen. Ich finde die Summe sehr, sehr hoch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es hat natürlich auch andere Fälle gegeben, die ein Medienhaus hat müssen zahlen. Der Fall Bohrer zum Beispiel, dort Ringier Beträge in einer Millionensumme müssen zahlen. Also von dem her ist das nichts Neues. Also zwei Punkte. Es ist sicher ein riesen Erfolg für die Anwältin von der Frau Spiess-Häcklin, für Frau Zulauf. Der Punkt 2 ist, und das finde ich eher ein bisschen fragwürdig, dass eben jetzt der Schadenersatz so kann berechnet werden. Ich finde das schon ein bisschen eine Einschränkung von der Pressefreiheit. Es hat ja andere Fälle gegeben, zum Beispiel der Herr Vincent von Raiffeisen, der auch könnte klagen. Oder jetzt gerade in dem Fall, man redet ja immer von der Frau Spiess-Häcklin, es hat ja auch noch einen SVP-Politiker gegeben, der im Blick als Gender bezeichnet worden ist. Er ist ja auch betroffen worden in seiner Nähe. Er ist nie verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Also, er könnte ja sagen, ich komme etwas über von dem Geld. Und es wäre ja noch nicht von der Frau Spiess-Häcklin, wenn sie ihm auch noch ein bisschen Geld überweisen würde.
In einer Stellungnahme sagt zum Beispiel Ladina Heimgartner, das ist CEO von Ringier Media Schweiz, die 310'000 Franken, die haben ja überhaupt keine faktische Grundlage. Hätte der Blick 2014 solche Gewinne erzielt, dann hätte man heute keine Finanzierungskrise in den Medien. Der Anwalt und Medienrechtler Martin Steiger, der sagt in einem Interview bei uns, immer scheine mit Blick auf den begründeten Entscheid plausibel, dass Jolanda Spiess-Häcklin mit ihrer finanziellen Forderung deutlich näher an der Wahrheit liege als Ringier. Allerdings muss man auch sagen, der Martin Steiger ist im Beirat von Netz Courage, eine Organisation, die Jolanda Spiess-Häcklin gegründet hat. Also von daher wahrscheinlich auch ein bisschen befangen. Ganz etwas Interessantes habe ich entdeckt auf LinkedIn. Der Zürcher Journalist Petar Marjanovic schreibt, was ihn am Urteil störe, sei der Versuch, journalistische Arbeit pseudopräzise abzurechnen. Also da werden vermarktete Klicks generiert Einnahmen und auf der anderen Seite erfasste Arbeitszeit generiert Ausgaben, alles sei fein säuberlich in Excel-Tabellen erfasst. Das helfe zwar konkrete Geldbeträge mit überwiegender Wahrscheinlichkeit können zu definieren, aber der juristisch bestätigte Denkweise, die Konsequenz davon sei, ein einzelner Klickgarant, ob jetzt der presseethische Katastrophe ist oder nicht, ein einzelner Klickgarant wird isoliert betrachtet und dabei wird aber außer Acht gelassen, dass diese Klickgaranten die Arbeitszeit finanzieren, die dafür für kritische Recherchen und Enthüllungen nötig sind. Und mit denen machst du dann vielleicht nicht ganz die grossen Klicks.
Also man sieht jetzt, es wird diskutiert, ist die Zählweise von dem Kantonsgericht in Zug richtig oder falsch? Ich glaube, das ist nicht der springende Punkt. Also das Gericht hat jetzt entschieden und jede oder in vielen Kommentaren hat man können lesen, die nächste Instanz komme zu einem anderen Urteil. Ich bin ja selber Jurist und ich glaube, das ist nicht in Stein gehauen. Es könnte natürlich sein, dass die nächste Instanz, das Obergericht, der Frau Spiesseglin nochmal Recht gibt oder auch das Bundesgericht nochmal Recht gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Gericht gar nicht so gern so technische Berechnungen machen. Also es geht da eher um etwas grundsätzlich. Kann man das überhaupt so berechnen? Das ist doch die springende Frage. Das Gericht in Zug hat jetzt gesagt, man könne es. Ich glaube, man kann es nicht, aber man hat es jetzt so gemacht. Und für Ringier ist das natürlich sehr eine schwierige, sehr heikle Situation. Und die Summe von 300'000 Franken ist doch sehr gross. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, es hat da immer noch zwei Parteien gegeben. Der SVP-Politiker ist meiner Meinung nach auch ein Opfer. Müsste auch Geld überkommen, wenn man jetzt ein bisschen konsequent wäre. Aber wie es weitergeht, werden wir ja jetzt sehen.
Ja, und Peter Marjanovic, den ich vorher gesagt habe, der stellt auch noch spannende juristische Fragen. Zum Beispiel, wenn jetzt das nächste Gericht, der nächsten Instanz wieder Recht gibt, ja, soll jetzt eine Person, die Ziel von einer medialen Schmutzkampagne ist, mit Bots Traffic-Zahlen künstlich erhöhen, um nachher höhere Gewinne zu machen? Spannende Frage. Oder sollen Medienkampagnenopfer weniger Geld von werbefreien Non-Profit-Medien bekommen als von Massenmedien? Am Schluss wird das mega schwierig zu entscheiden. Und ja, Richter sind ja vielleicht auch nicht Medienexperten.
Richter sind sicher nicht Medienexperten. Und es ist natürlich auch ein bisschen der Tod, sage ich jetzt auch, von den Boulevardmedien. Boulevardmedien leben natürlich von gewissen Kampagnen. Es gibt natürlich auch Politiker auf einem anderen Spektrum, rechte Politiker, die auch mal in den ganzen Medientrillier gekommen sind. Auch die könnten im Prinzip klagen. Also von dem her finde ich es relativ eine heikle Geschichte. Fairerweise muss man natürlich sagen, so ein Verfahren, wie es vor zuläuft, die Anwältin mit der Frau Spiess-Heckling gemacht hat, ist doch sehr, sehr aufwendig. Also das braucht sehr viel Power, braucht sehr viel Kraft, muss eine finanzielle Unterstützung haben. Es wird nicht jedes Medienopfer, Anführungsschlusszeichen, in der Schweiz können klagen gegen einen Grossverlag und es werden es auch die wenigsten machen. Aber es ist doch eine heikle Entwicklung, wo jetzt das Zuger Kantonsgericht, heikle Schleuse, die sie aufgemacht haben, denn es zeigt, Medienfreiheit, Pressefreiheit ist in vielen Bereichen irgendwie bedroht und schlussendlich steht es in jedem, der irgendwo in den Medien ein bisschen umgeschleicht wird, zu, dass er im Prinzip jetzt auf Schadenersatz klagt.
Und kommt es zu einer Klageflut? Also diese Frage stellt Dennis Bühler in der Republik heute und er beantwortet sie mit, ja, er rechnet nicht damit, weil, und du hast es erwähnt, solche Klagen sind äußerst aufwendig und kostspielig, weil sie in der Regel ein mehrstufiges Verfahren bedingen. Also zuerst muss ja mal das Gericht Berichterstattung selber als persönlichkeitsverletzend taxieren und erst im zweiten Schritt muss ja dann das Medienunternehmen verpflichtet werden, so interne Zahlen offenzulegen und erst dann kann eine Gutachterin oder ein Gutachter den erzielten Gewinn überhaupt berechnen. Und drittens, so der Dennis Bühler, muss ja das Gericht die Höhe von der auszahlenden Summe dann auch noch festlegen. Und ein solcher langwieriger Prozess, der ja wahrscheinlich nicht bei der ersten Instanz schon fertig ist, muss sich ein Medienopfer können leisten, finanziell und psychisch.
Also, zusammenfassend kann man sagen, sicher ein riesiger juristischer Erfolg für die Medienanwälte in Zulauf. Die Summe, mit dem hat höchstwahrscheinlich niemand gerechnet. Also Ringe ist, glaube ich, von 5'000 Franken ausgegangen. Nachher haben wir eine Summe von 300'000 Franken. Also die Differenz ist wirklich eklatant. Und man wird sehen, wie die nächste Instanz irgendwie jetzt den Fall wird beurteilen. Ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Summe jetzt ganz gross oben runtergeht. Aber on verra. Ein anderes Thema, das uns auch ein bisschen begleitet, ist UKW-Vorgeschichte. Letzte Woche hat der Tagesanzeiger einen grossen Bericht gebracht.
SRF-Sender verlieren nach UKW aus viele Hörer. Neue Radiozahlen. Die Hörerschaft ist Anfang Jahr um 500'000 eingebrochen.
Ja, um ein bisschen transparent zu machen, ich war letzte Woche Gast in einer Sendung von Radio 1 beim Medienpionier und DAB-Kritiker und UKW-Fan Roger Schawinski. Es war interessant, da haben Hörerinnen und Hörer angerufen und es hat Leute gegeben, die gesagt haben, sie seien jetzt wirklich bei den Privatsender, sie seien immer SRG-Hörer gewesen und sie haben jetzt nicht gewechselt. Zum einen, wie einfach die Geräte, die DAB-Geräte sehr, sehr teuer seien und auch sehr schwierig zum Installieren. Kannst du das nachvollziehen?
Der Marco Derighetti, der Direktor Operationen bei der SRG und zuständig für das UKW-Dossier, der hat heute am Tagesanzeiger in einem Interview, sagt er, das ist der Winterreifeneffekt. Also man denkt erst an die Umstellung, wenn es überhaupt nötig ist. Und ich glaube, das Ganze geht ein bisschen um das. Also man hat jetzt 10 Jahre lang hat man beworben, man hat 10 Jahre darauf aufmerksam gemacht, dass die Umstellung stattfindet. Und der grosse Schock kommt am 1. Januar, wenn dein Radio einschaltet ist und es kommt nichts. Das Problem aber, und eben, wir haben es jetzt von dem Tagesanzeiger-Artikel, der sagt, 500'000 sei zurück. Und ich habe im Blog Ende Woche nicht richtig gestellt, aber ich habe einfach da mal noch ein bisschen Fakten gegenübergestellt. Also, das Problem ist, der Zeitraum von 2 Wochen, der ist einfach mal viel zu kurz zum Messen. Das sagt der Medienpuls, wo die Daten festhält. Zweitens ist auch der Zeitpunkt Anfang Januar, der ist ein bisschen fies. Also wenn du genau dann gehst messen, wenn es wahrscheinlich auf dem tiefsten Tiefpunkt unten ist, wo die Leute erst feststellen, ups, es rutscht ja nur noch, ist auch nicht ganz fair. Dann zusammenzählen kannst du einfach nicht. Also man sagt, das ist einfach methodisch nicht korrekt. Wenn du die Hörer von SRF 1, 2 und 3 einfach zusammen kumulierst und sagst, das sind 500'000, weil es gibt teilweise Doppelhörer. Also nicht nur beim SRF, es gibt vielleicht solche, die SRF 1 hören und Radio 1 von Roger Schawinski, man weiß es nicht. Darum funktioniert das auch nicht wirklich. Und dann ist verglichen worden, die ersten 2 Januarwochen mit dem zweiten Halbjahr 2024. Und auch das ist methodisch nicht ganz korrekt. Also wenn schon, hätte man mit dem ersten Halbjahr 2024 müssen vergleichen. Und wenn man das gemacht hätte, dann wäre der Verlust für die SRF-Sender sogar noch höher gewesen. Aber Zugewinn für die Privatsender nicht ganz so hoch, wie es jetzt der Tagesanzeiger verkauft hat. Aber summa summarum kann man sagen, 2 Wochen Messzeit ist zu kurz, um eine verlässliche Aussage zu machen. Was sicher funktioniert hat, ist eine knackige Headline, die eingeschlagen hat bei den Leuten.
Also ich glaube, man kann es nicht so einfach sehen. Es ist ja gleich ein singuläres Ereignis gewesen, das es noch nie gegeben hat. Also Mitternacht, vor 3 Wochen ist jetzt da gewesen, bin ich rausgegangen von einer Party zum Autoradio, habe eingestellt, ist hochinteressant gewesen. Zuerst sind die berühmten Killenglocken gekommen von Andermatt, dann nachher der Countdown rückwärts und bei 8 hat es angefangen zu rauschen und der Nick Lüthi hat es in Bern gehört. Berner haben noch früher abgestellt, glaube ich, nach 9 schon, in der Innerschweiz höchstwahrscheinlich auch. Also sind 2000 SRG-Sender in der Schweiz sind auf einen Schlag abgestellt worden. Das hat es ja noch nie gegeben. Und man ist dann plötzlich im Nirvana gewesen. Man hat nur noch das berühmte Rauschen gehört. Ich könnte mir schon vorstellen, dass viele überfordert gewesen sind, dass die Kampagne gar nicht wahrgenommen haben und natürlich dann ein bisschen verloren gewesen sind und dann einfach auf den nächsten liegende Schweizer Sender, und das sind natürlich dann Privatsender gewesen, drüllt haben und plötzlich jetzt gemerkt haben, die sind gar nicht so schlecht, wie man gemeint hat, oder sind eine gute Alternative zu der SRG. Ich habe so E-Mails bekommen, wo Leute geschrieben haben, sie hören jetzt Radio 1 oder hören andere, Radio Muno zum Beispiel, und früher haben sie immer die SRG-Sender gehört. Für die SRG, glaube ich, ist es wirklich ein grösseres Problem, ob jetzt das 500'000 sind oder 400'000 oder 800'000. Es ist einfach eine Tatsache, sie haben Hörerinnen und Hörer verloren. Und der Grund ist, wir haben es ja schon mal diskutiert, dass natürlich auch im Ausland die anderen Staaten, vor allem Deutschland, eben nicht so richtig mitmachen. Bayern hat auch wollen abstellen, hat es am Schluss nicht gemacht, bleibt bei UKW auf die nächsten Jahre. Und jetzt haben wir das Loch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Mitte von Europa, wo es kein UKW mehr gibt. Das ist in der Schweiz. Und ich glaube, für die SRG ist das gleich eine unangenehme Situation. Vor allem im Hinblick auf die Halbierungsinitiative, dass viele sagen, wir zahlen ja schon sehr viel Gebühren und jetzt können wir nicht mehr UKW über oder brauchen einen teuren Sender. Ich glaube, das ist eine unvorteilhafte Situation.
Bleiben wir aber noch schnell im Ausland. Es hat ja schon mal einen Fall gegeben. Norwegen. Die haben 2017 hat Staatsradio UKW abgeschaltet. 2017 ist in Norwegen die Digitalisierung bei weitem noch nicht so weit gewesen, wie wir heute in der Schweiz sind. 60% sind glaube ich umgerüstet gewesen von der Autoserienmässig. In der Schweiz sind schon 80%. Auf jeden Fall schlechtere Ausgangslage, aber eigentlich genau das Gleiche passiert. Also das NRK, das norwegische Staatsradio, hat abgeschaltet und jetzt gibt es Auswertungen, die zeigen, dass sich Tagesreichweite, also auch dort ist das Loch durch im ersten Moment, genau gleich wie da, die Auswertungen zeigen, dass sich Tagesreichweite innerhalb von 9 Monaten beim nationalen Radio erholt hat und bei den privaten Radio innerhalb von 6 Monaten sind sie wieder auf den alten Wert gewesen.
Also man könnte ja beides lassen, DAB plus UKW. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht mit DAB im Auto. Man hat es oder man hat es eben nicht. Es hat viele, gerade in Fürthal, ist im Norden vom Kanton Zürich, da stellt plötzlich die Sender ab und dann kein Signal mehr, während man auf UKW irgendein Rutschen gehört oder irgendetwas. Wird eine längere Diskussion sein. Interessant ist auch noch zum Beispiel Liechtenstein. Da gibt es das berühmte Radio Liechtenstein, wo ja jetzt angeblich keine Konzessionsgebühren mehr bekommt. Die sendet weiterhin auf UKW.
Das Thema bewegt definitiv, weil der Tagesanzeiger schreibt, aufgrund von dieser Berichterstattung mit dieser 500.000 Verlust hätten es über 400 Reaktionen gehabt, überwiegend SRG-kritische. Und im Interview mit dem Marco Derighetti von der SRG hat er dann auch ihn gefragt, wie es dann bei der SRG aussieht. Und er sagt, sie hätten im Schnitt etwa 100 Anfragen pro Tag per Telefon oder Mail. Und das sei deutlich weniger, als sie erwartet hätten. Also, die Aufregung findet statt, ist einfach die Frage, wo sie stattfindet.
Ja, und vielleicht muss man aber gleich fairerweise sagen, das sind ja meistens ältere Leute, die nicht so technisch affin sind, dass das natürlich ein stiller Protest ist. Also, dass die jetzt nicht irgendwie auf die Straße gehen, wie früher auf den Bürgerplatz oder den SRG anrufen oder die beschimpfen, sondern sie wechseln natürlich einfach den Sender und sind dann weg. Die Frage ist jetzt, die du richtig gestellt hast, kommen sie zurück oder kommen sie eben nicht zurück? Wir werden es sehen bei den nächsten Hörerstatistiken.
Und zwar Hörerstatistiken, die dann verlässliche Zahlen sind, wo man, oder verlässlich, wo einfach mindestens wieder einen Wert haben, wo alle Radiostationen der Währung zugestimmt haben.
Also, wir haben da jetzt eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube, jetzt ehrlich gesagt, wenn wir eine kleine Prognose machen, ich glaube auch Privatradio wendet nicht mehr aus UKW raus. Das wird die nächste Diskussion sein. Aber das ist eine Prognose, die ich jetzt da mal wage. Christian Beck, herzlichen Dank für das Gespräch. Interessant gewesen. Zwei grossartige Themen. Wir hören uns wieder nächste Woche auf dieser Podcast-Station.